einen echten Glauben raus. Das beeindruckt mich mega. Und das ist etwas, was ich bei euch zwei mega erlebe. Schon nur beim Morgenessen heute war das Thema. Einfach durch all die Kämpfe, die ihr durchgeht. Aber am Schluss steht ihr und habt die Fackel von Gott hoch und sagen, wir bauen sein Königreich in Kambodscha. Hey, geben wir doch einen grossen Applaus für den Andy und für Zopal. Also zuerst mal für den Andy. Mega schön bist du da, Andy.
Danke vielmals. So schön darf ich da sein mit euch allen. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt 8 Monate lang bin ich nie mehr im Kino gewesen. Und jetzt kann ich da zu euch kommen, wieder mal ins Kino, wieder mal sehen, wie es ist, wenn man einen bequemen Sitz hat und kann vorne schauen auf eine grosse Leinwand. So schön da zu sein bei euch. Ich habe das Gefühl, wir sind schon so lange miteinander unterwegs. ICF Luzern, ICF Kambodscha, wir gehören eigentlich zusammen. Und es ist immer schön, da zu sein. Und heute speziell irgendwie durch die ganze Situation, durch, wo die ganze Welt durchgeht, verbindet uns etwas mehr. Wir haben den gleichen Virus. Ich wollte eigentlich nicht sagen, wir haben den gleichen Gott, oder? Wir haben den gleichen Gott, der uns verbindet in erster Linie. Aber gleichzeitig sind wir auf unterschiedlichen Kontinenten, haben den gleichen Jesus in unserem Herzen. Und der Grund, warum wir zusammenkommen kommen heute, und auch online, wenn du zuschaust, ist nicht, weil du etwas Neues hören willst, sondern weil du eigentlich die Stimme von Gott hören willst. Wer da ist gekommen, um die Stimme von Gott zu hören? Amen. Lass mich beten zum Anfang und sagen, Heiliger Geist, du bist der, der redet. Du bist der, der ein Wort hat für uns. Und das ist das, was wir uns sehnen danach. Das ist das, was wir brauchen. Und heute Morgen lade ich dich ein, Heiliger Geist, red du zu uns. Über das drüber, was da durch das Mikrofon gesagt wird, red du zu unserem Herz in unsere Situation hinein. Unsere Ohren sind offen, unsere Herzen sind offen. Amen. Amen. Ja, ich habe den Titel von diesem Open Topic heute gewählt, Gott versorgt. Und das wissen wir ja irgendwie, weil wir alle glauben, Gott ist gut, aber doch haben wir immer noch Probleme. Kennt ihr das? Wir wissen, Gott ist gut und gleichzeitig gibt es immer noch Herausforderungen, Schwierigkeiten und danke für jeden, der mitnickt. Genau, es ist effektiv so. Wir müssen uns vorstellen, es gibt in dieser Zeit ein sehr berühmtes Sprichwort in Kambodscha. Das geht so. Jedes Mal, wenn ich mein Portemonnaie auftue, ist mein Portemonnaie wie eine Zwiebel, die ich auftue. Wir kommen Tränen. Im Moment gibt es grosse Not, aber gleichzeitig wissen wir, Gott ist gut. Stellt euch vor, in Kambodscha, in einer kleinen Hütte, eine alte Frau, die Kinder sind weg, der Mann ist gestorben und sie betet zu Jesus, weil sie weiß, Jesus versorgt. Und sie fängt an beten, jeden Tag, laut in ihrer kleinen Hütte, so dass es die Nachbarn rundherum hören. Und sie betet, Jesus, bitte versorg mich heute mit den Lebensmitteln, die ich heute brauche. Und sie betet so laut, dass alles rundherum hören, aber der Nachbar rechts und links und vorne hinten, die alle glauben nicht an Jesus. Und sie fühlt sich alleine und desto trotz betet sie noch lauter, Jesus, versorge mich heute mit den Lebensmitteln, die ich brauche. Der Nachbar rechts hat irgendwann einmal die Schnauze voll und sagt, jetzt zeige ich es dir. Und er geht zum Markt, kauft Lebensmittel ein, stellt es ihr vor die Hütte und versteckt sich hinter einem Baum. Und wo die Frau rauskommt, die Lebensmittel sieht, rührt sie die Hände in die Luft und sagt, Gott, danke vielmals, hast du mein Gebet erhört. Und dann kommt er hinter einem Baum führen und sagt, nein, das war nicht Gott gewesen. Ich habe die Lebensmittel gekauft. Nicht Jesus. Und da dreht sie sich um, sieht den Mann, rührt nochmal ihre Hände zum Himmel und sagt, Jesus, danke vielmals, hast du meinen bösen Nachbar dafür gezahlt. Gott versorgt. Die gute Nachricht ist, in jeder Not gibt es ein Wunder von der Versorgung. In jeder Not gibt es ein Wunder von der Versorgung. Wenn du eine Not hast in deinem Leben, dann bist du am richtigen Ort, um ein Wunder zu erleben von Gott. Darum, wenn du eine Not hast, ist es nicht nur schlecht. Das ist der Moment, wo du kannst zu Gott beten und ein Wunder ist parat. Vielleicht nicht so, wie es du erwartest, aber auf jeden Fall, Gott ist parat, weil er sieht deine Not. Wir lesen im 2. Korinther: Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut schenken. Ich liebe das, weil manchmal wollen wir Brot und Gott gibt uns Sämli. Ja, ich habe Hunger, ich will jetzt etwas essen. Das sind Samen. Braucht Zeit, braucht Arbeit, braucht Geduld, braucht Vertrauen und Geduld und Geduld und Geduld. Und manchmal haben wir die Sämli, aber wir checken nicht, dass wir die haben. Und was sind Samen in unserem Alltag? Das ist unsere Zeit. Unsere Zeit. Was machst du mit dieser Zeit? Wo setzt du die Zeit ein? Das ist deine Talent, deine Skills, deine Ausbildung. Wo setzt du sie ein, dass sie aufgehen kann und Frucht tragen? Dein Geld, deine Ressourcen. Vielleicht hast du etwas geerbt, etwas verkauft und plötzlich hast du Sämli, wo du kannst entweder selber essen oder du kannst sie einsetzen. Und das ist das, was damit gemeint ist. Gott gibt uns Saatgut, wir müssen unseren Teil tun. Ich liebe den zweiten Teil von diesem Bibelvers. Er wird es wachsen lassen. Gott wird es wachsen lassen und dafür sorgen. Gott sorgt dafür, nicht mir, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Das Gute, das ihr trägt, tut, Früchte trägt. Gutes trägt Früchte. Wenn du in Kambodscha durch die Straße läufst, kommst du an einen Markt an und du siehst so einen Früchtemarkt mit allen Farben und allen Früchten, die du dir vorstellen kannst. Und du denkst, genau das will ich jetzt. Das sieht so gut aus. Und das schmeckt auch gut und das ist so gut. Das Gute trägt Früchte in deinem Leben. Sieht dein Leben aus wie so ein Markt, wo die guten Früchte sichtbar sind, weil sie gewachsen sind, weil der Samen gepflegt worden ist. Und wenn ich zurückschaue in unsere Geschichte, wie das alles angefangen hat, dann hat es angefangen mit einem kleinen Babymeidli in einem Körbli auf der Straße in Phnom Penh. Verlassen von der Familie, hoffnungslos, alleine, krank. Und dort hat das angefangen. Die Geschichte, die wir heute erleben, wie ein kleiner Samen, der absolut hoffnungslos erscheint. Und das kleine Mädchen ist gefunden worden, gerettet worden, Leute haben sich gekümmert um sie. Sie hat Möglichkeiten bekommen, ist gewachsen und schlussendlich sind wir in Kambodscha wieder und helfen Hunderten von anderen Kindern, wo genau so auf die Seite geschoben werden, wo genau so als nicht wichtig und unbrauchbar angeschaut werden. Und wenn ich das überlege, dann ist das wie das Saatgut. Das Saatgut, wo jeder von uns ist, egal wie wir anfangen, egal was wir haben oder wir denken zu haben in diesem Moment. Wir können sehen, wie über die letzten 7 Jahre, wo wir in Kambodscha sind, Gott Türen geöffnet hat und unsere Kirche Menschen erreicht hat. Am Anfang hat es ja nur in den kleinen Stuben angefangen, aber anfangs dieses Jahr, Januar, Februar, wo wir noch offen hatten, da haben wir durchschnittlich etwa 1200 Leute gehabt, die meisten unter 20. Und so viele junge Leute haben Gott erlebt, jedes Wochenende, jede Woche irgendwo sind Wunder passiert, unglaublich. Und dann plötzlich kommt der Lockdown, plötzlich kommt der Virus und wir müssen alles auf Null runterfahren. Innerhalb von wenigen Tagen mussten wir unsere Schulzimmer, wo wir Kinder unterrichtet haben, jeden Tag, umwandeln in Aufnahmestudio für Facebook. Und dann haben wir alles angefangen auf Facebook aufzunehmen. Wir haben bis zu 9 Aufnahmen und Lektionen aufgenommen pro Woche, die wir auf dem Facebook rausgelassen haben. Es war unglaublich, wie wir müssen schnell vom einen zum anderen wechseln und das, was wir vorher geliebt haben und Gott erlebt haben, die Celebrations nicht mehr hatten. Und plötzlich sind wir in diesem Studio und schauen in eine Kamera rein mit einem riesen Skiwerfer in der Fresse und denken, oh, wie soll das gehen? Gott hat alle Möglichkeiten. Und so haben wir gesehen, wie plötzlich unsere Celebrations erlebt worden sind, nicht nur in unserer Stadt, sondern in Dörfern und in Städten, die wir noch gar nicht überlegt haben. Und überall kommen wir Feedback über, wie Leute anfangen zu glauben. Es ist nur etwa 3 oder 4 Wochen gegangen, sind die ersten 4 Leute vor unserem Büro gewesen, haben geklopft und haben gesagt, hey, wir haben auf dem Facebook eure Celebration gesehen und wir glauben jetzt an Jesus. Ich und meine 3 Freunde, wir würden uns gerne taufen lassen. Der Andy hat gesagt, ihr tauft immer noch. Und dann haben wir die getauft. Eine hat uns geschrieben, von einer Stadt 7 Busstunden weg. Und sie hat gesagt, sie will sich taufen lassen. Sie ist zum Glauben gekommen und hat das gesehen auf dem Facebook. Und haben gesagt, es ist kein Problem, du musst nicht extra kommen. Wir kennen dich, du kannst dort in deiner Stadt dich taufen lassen. Und sie hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Die 14 Stunden ist nichts im Vergleich zu meinen Jahren, wo ich Jesus nicht gekannt habe. Ich komme in eure Stadt und ich will mich mit euch taufen lassen, weil ihr seid die Einzigen, die ich bis jetzt kenne, die an Jesus glauben. Und so haben wir während der letzten 8 Monate haben wir 29 Leute getauft. 29 Leute getauft während dem Lockdown und das Wochenende nochmal 6 mehr. Und es ist so krass, wie Gott die Not braucht, um ein Wunder zu generieren, das man sonst nicht hätte können. Wir erleben auch, dass wir natürlich, durch das, dass wir nicht mehr solche Celebrations haben können machen, haben wir müssen rausgehen zu den Häusern, zu den Familien, 1 zu 1. Und da wir ja viele soziale Projekte haben, sind unsere Sozialarbeiter jeden Tag unterwegs. Und da ist eine Familie, vor 3 Wochen gewesen, habe ich den Bericht bekommen, rausgegangen zu einer Familie, wo wir schon lange dran sind und die haben ein riesen Problem. Beide Eltern sind Alkoholiker. Aber dort, wo die Sozialarbeiterin gekommen ist, sagen die Eltern, kannst du nicht zu deinem Gott beten, dass wir vom Alkoholismus frei werden, so dass wir für unsere Familie wieder besser sorgen können. Und die Sozialarbeiterin war mega stumm, weil das haben sie nie wollen. Sie haben sich immer mega distanziert als Buddhisten vor dem Glauben an Jesus. Und dann ist die Sozialarbeiterin angeknündelt, hat angefangen zu beten und während sie betet haben, sind Dämonen gegangen. Aus diesen beiden Eltern. Und die sind frei geworden und können für ihre Familie wieder sorgen, so wie sie sich das wollen. Und wir erleben solche kleinen Geschichten, wenn wir gehen in die Dörfer, in die Familie, in die Häuser. Weil wir jetzt nicht mehr kommen. Nein, jetzt ist Zeit zum Gehen. Das ist überall so und das ist bei uns ganz extrem so. Natürlich haben wir auch gemerkt, dass wenn wir zu diesen Familien gehen, wir merken, viele von diesen Familien sind abhängig von ihrem Lohn. Und der Lohn in den meisten Fällen ist im direkten Zusammenhang mit einem Tourismus, der in einer Woche auf 0 runtergefahren ist. Und wenn sie kein Geld mehr bekommen, können sie kein Lebensmittel mehr kaufen. Und so haben wir gesehen, wie sehr viele Familien absolut in die Armut hineingefallen sind und nach wenigen Tagen oder zum Teil Wochen nicht mehr gewusst haben, wie können sie Essen kaufen für ihre Familie. Da haben wir das Emergency Packages Programm aufgetan. Und ich möchte euch eine kleine Chart zeigen, wie viele Familien jeden Monat dazugekommen sind. Jede Familie hat vielleicht 6, 7, 8 Leute, die damit beteiligt sind, also die mitessen. Und da sehen wir ab dem April, wie mehr und mehr Leute dazugekommen sind und wir geschaut haben, wie können wir diesen Familien nicht nur ein Essen geben, aber das, was sie auch wirklich brauchen, langfristig, bis in die Ewigkeit. Und so haben wir mit diesen Familien angefangen zu arbeiten. Und ich möchte euch einen kleinen Videoclip zeigen, wie das aussieht, wenn wir wöchentlich an verschiedenen Standorten Essen rausgeben. Schaut das Video.
Ich bin jetzt gerade hier am Campus, Samstagmorgen, und das ist die erste Gruppe von mehreren Familien, die heute ankommen, um ihr Food Package abzuholen. Aber bevor sie das überkommen, kommen sie auch noch Unterricht über verschiedene Life Skills, auch wie sie können Samen pflanzen oder wie sie können eine kleine Chicken Farm machen oder Fish Farm. Das passiert jeden Samstag da gerade live auf dem Campus.
COVID
Nachdem wir einen Input gegeben haben über Gesundheit und ihnen auch etwas über Jesus erzählt haben, mit ihnen gebetet haben, kommen sie jetzt hier ihr Essen über, das sie brauchen für die nächste Woche, um ihre Familie zu ernähren. So helfen wir der Familie, ihr Essen heimzubringen, sodass sie genug haben wieder für die nächste Zeit. Yes. Und jetzt gehen sie nach Hause und haben wieder mega Freude. Ich bin jetzt gerade hier auf dem Campus, Samstagmorgen, und das ist die erste Gruppe.
Ich habe das noch nie so wirklich miterlebt, dass Leute an meine Türen kommen und klopfen und fragen für Essen. Wir haben ganz am Anfang, Anfang März, schon die ersten 5, 6, 7 Familien gehabt, die gekommen sind, klopfen an die Türen, haben die zu essen für unsere Familie. Und das habe ich noch nie erlebt. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und Essen ist nicht etwas, wo, oh, was essen wir? Manchmal will ich auch ein bisschen teures essen und muss vielleicht einfach etwas Normales essen, aber mal gar nichts haben. Das war für mich so wirklich mal einzutauchen in ein Thema, das absolut schockierend war. Aber dann umso krasser, wenn ich die Gesichter sehe von diesen Frauen und Männern, die Essen heimnehmen. Wie sie wissen, jetzt kann ich wieder meine Familie versorgen. Das ist unglaublich. Das berührt mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Und die beste Zahl eigentlich in all dem ist die, vielleicht können wir die anschauen, die 91. Das sind 91 Familien, die wir bereits wieder rausgeführt haben in die Selbstständigkeit. Weil das ist ja das Ziel. Bei dem Mal, wo sie das erste Mal Essen bekommen, tut einer von unseren Sozialarbeiterinnen erklären, das Ziel ist, dass sie da nicht mehr hinkommen müssen. Sondern dass ihr wieder selbstständig euch ernähren könnt. Wie? Da haben wir einen Plan. Das erste Mal kommen das Sämli über. Und dann wird eine Lektion geben, wie können sie irgendwo bei sich zu Hause einen Gemüsegarten anpflanzen. In Töpfen oder vielleicht haben sie ein Stückchen Land. Und dann, wenn sie erfolgreich nach 2 Wochen gewesen sind, die Sozialarbeiter kommt vorbei, wenn das gut kommt, dann kommen sie in die nächste Stufe. Dann kommen 4 Hühner über. Oder ein paar Enten, oder Fisch oder Frösche, um eine Farm aufzubauen. Und dann können sie von diesen Eiern selber essen, aber auch verkaufen. Wenn sie erfolgreich sind, kommen sie mehr Hühner rüber und so weiter. So, dass die Familie wieder in die Selbstständigkeit kommen. Die 91 Familien sind nicht mehr bei uns im Programm. Wir haben immer noch etwa 230 Familien drin, aber die 91 Familien sind nicht mehr in unserem Programm. Das sind über 450 Menschen, die jeden Tag zu essen bekommen haben und jetzt selber können sich versorgen. Das ist unglaublich. Dann haben wir da 4, die es nicht geschafft haben, 4 Familien. Du musst dir vorstellen, in dieser ganzen Krise, Leute sind hoffnungslos und die greifen zu Alkohol oder zu Drogen oder zu irgendetwas und zerstören ihre Familie. Und da ist eine von diesen Familien, die ich weiss, die haben die 4 Chicken bekommen, sind ins 2. Level gekommen. Haben die 4 Chicken bekommen, dann zwei Wochen später geht der Sozialarbeiter schauen, wie die Chicken Farm so ein bisschen anfängt zu laufen. Keine Chicken mehr. Stellt sich heraus, die haben die gegessen. Dann sagt er, nein, das ist nicht der Plan, ihr müsst die behalten, ihr könnt die nicht essen. Gibt ihnen nochmal 4 Chicken und erklärt ihnen, die müssen behalten. Oder? Und dann 2 Wochen später wieder keine Chicken mehr. Und das ist genau das, wenn du den Samen isst, den der Gott gegeben hat. Das ist genau das. Und sie haben es gewusst, wir müssen auch Familien entlassen aus unserem Programm. Aber die Familien, die wollen und lernen, das sind die, die erfolgreich aus dem Programm kommen. Und das liegt uns so sehr am Herz. Ihr seht hier auf dem nächsten Foto ein paar von unseren Sozialarbeitern. Und in der Mitte steht der Chef vom Sozialamt in unserer Stadt, der regelmässig kommt bei uns vorbeigeschaut, wie wir das machen. Weil er will, dass das oder der Stil, wie wir das machen, auch die anderen Hilfswerke anfangen umzusetzen, die noch nicht so einen konkreten Plan haben, aus dem Essen rauszugehen. Weil was noch wichtiger ist, als Essen überzukommen, ist eine Hoffnung und eine Perspektive von der Selbstständigkeit, aber auch von der Ewigkeit. Und das gehört alles zusammen in dieser Krisenzeit. Unsere Stadt lebt vom Tourismus, weil bei uns steht der Angkor Wat, die grosse Tempelanlage. Und damit verbunden sind Millionen von Touristen, die jedes Jahr in die Stadt kommen und dort die Tempel anschauen. Unter anderem haben wir in der Stadt 8'000 qualifizierte, ausgebildete Tourguides, die bis im Februar jeden Tag Touristen genommen haben, mit denen in Angkor Wat gefahren sind und ihnen alles gezeigt haben und dann ihren Lohn entgegengenommen haben. 8'000 haben von der einen Woche auf die andere keine Einnahmen mehr gehabt. Das waren noch die gut verdienendsten Leute. Damit sind vielleicht 15.000, 16.000 Tuk-Tuk-Fahrer, die kleinen Taxifahrer. Damit sind viele Hotels, Angestellte, die dort geputzt haben, gekocht haben, Service gemacht haben, Restaurant, alles zugegangen. Das ganze Touristenquartier in der Mitte der Stadt. Licht unten, Restaurant zu, fertig. Es war traurig, dort durchzugehen, weil das ist die Einnahmequelle war von diesen Tourguides und von den Leuten in unserer Stadt. Wir haben uns überlegt, wie können wir diese Chance wieder nutzen? Und da haben wir gemerkt, das sind die 8'000 Tourguides, die sind registriert und die können wir einladen, um mit ihnen eine Tour zu machen auf unserem Campus. So haben wir angefangen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Tours zu machen mit 20 Tourguides. Und die haben wir durchgeführt und ihnen erklärt, dass wir gratis Wasserstationen haben auf unserem Campus, wo von morgen bis am Abend Familien kommen, ihre Wassertanke füllen mit Trinkwasser, gratis. Dann haben wir ihnen gezeigt, was für Programme wir machen überall. Wir haben ihnen gezeigt, was für eine Kirche wir haben, was wir für einen Glauben haben und dass sie herzlich eingeladen sind, mit ihrer Familie zu kommen. Und so haben wir gemerkt, dass wir eine enorme offene Tür haben. Und so haben wir 60 bis 80 von diesen Tourguides können jetzt durchschliessen. Jede Woche sind wir immer noch dran. Und die wissen, wer wir sind, was wir machen und warum wir das machen. Und wir haben auch eine Fußball-Academy, die ist gelaufen. Eigentlich bis im Februar, bis Woche 14, haben wir sie auch zumachen. Und es war krass gewesen. Wir haben dann später wieder öffnen. Im Juni haben wir wieder auftun mit Fußball spielen. Und doppelt so viele Leute sind jetzt dort. Vorher haben wir 100 pro Woche, jetzt sind es 200 pro Woche, die dort teilnehmen. Und dann haben wir auch einen grossen Bereich um den See herum, wo wir Familien mit Kindern und Teenagern willkommen heissen, wo sie können spielen, wo sie können Sachen lernen. Und das war auch krass gewesen. An dem See zu sehen, wir haben durchschnittlich 1000 Leute pro Monat, die sich dort einschreiben, um irgendwelchen Programm teilzunehmen. Und jetzt, seit wir es wieder aufgetan haben, haben wir 4'000. 4'000 pro Monat, die dort daran teilnehmen. Und das ist unglaublich. Wir müssen auch neue Leute rekrutieren. Viele Teenager müssen zu Assistant machen, die dort uns mithelfen. Und das ist auch mega, mega cool. Durch diese Not macht Gott eine Tür auf. Die Schulen sind zugegangen im Februar, Ende Januar eigentlich schon. Das ist gerade das Erste, wo der Staat zugemacht hat. Offensichtlich hat er kein grosses Bedürfnis an der Qualität von Ausbildung für Kinder. Und die Schulen sind zugegangen, sind nie mehr aufgegangen bis jetzt. Wir haben überlegt, was können wir machen? Weil Ausbildung liegt uns sehr am Herz. Das ist wichtig für die Zukunft von diesen Kindern. Und dann haben wir überlegt, okay, lass uns die älteren Teenager, die wir haben, ausbilden, damit sie können 3-4 Jahrgänge jüngere Kinder ausbilden in kleinen Gruppen. Und so sind die Lerngruppen entstanden. Wir haben mittlerweile 39 Lerngruppen in 7 Dörfern um unseren Campus herum. Und das sind über 280 Kinder, die regelmässig wieder den Schulstoff durchnehmen können. Und das ist so schön zu sehen, wie diese Not eben genau wieder eine Möglichkeit gegeben hat. Und in jedem Dorf gibt es einen sogenannten Village Chief. So der Chef. Und die sind immer sehr verantwortlich für ihre Familie im Dorf. Und wo wir reingekommen sind, ist halt immer so, ja, ist gut, was er macht, aber die sind auch Christen und es war immer so ein bisschen schwierig gewesen. Und gleichzeitig war diese Krise der grösste Türöffner gewesen. Weil die Hilfe hat sich so vergrößert und jeder Village Chief hat gesehen, wie Kinder Unterricht haben, auch wenn der Staat die Schule zumacht. Und da hat es so viel Gunst gegeben in unserem Umfeld. Wir haben während dieser Zeit 30 Leute neu angestellt. Die Restaurants sind Konkurs, Hotels haben zugemacht, aber wir konnten neue Leute anstellen. Wir haben ja auch unser lokales Business auf da im Mai. Und das ist ja unser Wake Park. Ich bin sehr begeistert von dem, weil das ist einfach eine coole Geschichte. Und gemacht haben wir das Business eigentlich, um noch mehr Geld von den Touristen zu nehmen, die dann in unsere Kirche und in unsere sozialen Projekte hineinfliessen. Und dann im Mai, wer macht im Mai in einem Lockdown ein Business auf? Und da haben wir gesagt, Gott, wieso? Wir haben 2 Jahre dafür geschafft, jetzt ist es... Was ist dein Plan? Wir verstehen den nicht. Warum Grand Opening auf den Mai und dann ist der Lockdown und alles und wir sind da und haben gesagt, Gott, wie sollen wir das machen? Was willst du uns sagen damit? Was läuft? Sollen wir es machen? Sollen wir es nicht machen? Klar, wir haben angefangen zu rechnen. Wie viel verlieren wir, wenn wir zulassen und wie viel müssen wir machen, dass wir nicht Minus machen? Und dann haben wir einfach gesagt, ja Gott, du kennst unsere Pläne und lass uns den Schritt im Glauben an. Wir haben den Campus aufgetan und wir haben erlebt, wie Gottes Gunst mit uns ist. Wir machen nicht riesen Geld, aber wir machen auch keinen Verlust. Und das ist ein riesen Wunder in dieser Zeit, wo es gar keine Touristen hat. Null, zero. Lokale ab und zu. Und zwar die Lokalen kommen ab und zu, wenn sie Ferien haben, kommen sie zu uns in die Stadt und machen die Ferien. Und da hat es eine Woche gegeben, da war es in der Nationalfeierte gewesen und da sind ganz viele Leute von der Hauptstadt sind gekommen, in unsere Stadt und haben, sind zum Wakepark gekommen und einmal ist eine ganz grosse Gruppe gekommen, die hat alles abgesperrt und sind reingekommen, haben eigentlich praktisch das ganze Restaurant ausgekauft und haben dort Spass gehabt, mit etwa 60 Leuten sind die gekommen. Und nachher habe ich mit denen geredet und ein Foto gemacht am Schluss und dann ist das Foto entstanden. Das da. Und da habe ich das Foto auf Facebook da und ich habe mir gedacht, wie klein ist denn mein Kopf? Ja, du musst schon lachen. Aber ich habe genau gedacht, das gibt es ja gar nicht. Auf jeden Fall habe ich viele Reaktionen bekommen auf das Foto. Nicht unbedingt wegen meinem Kopf, das war meine. Ich bin der Einzige, der mein Gesicht anschaut. Und dann haben sie gesagt, ja, wie... Hast du alle diese Leute kennengelernt? Das eine ist der Gouverneur. Gouverneur ist der Stadtpräsident, Kantonspräsident von dort. Der eine ist der Chef von der Taxe und der andere. Und dann sagt er, ja, und die Frau vor dir, das ist die Tochter vom Premierminister. Und es war so cool gewesen, zu sehen, wie diese Leute die Informationen rausgegeben haben, die haben eigene Fotografen mitgebracht und die haben unseren Wake Park promoted wie crazy. Wirklich, innerhalb von ein paar Wochen hat jeder in Kambodscha gewusst, dass es der erste, beste, coolste, schönste, einzigartigste, einzigste Wake Park in Kambodscha gibt. Das ist wirklich mega, mega cool. Ich werde euch eine simple Geschichte zeigen in einem Video, wo mein Herz brutal berührt hat. Als ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, manchmal sind Sachen sehr theoretisch, sehr nicht spektakulär, aber machen einen unglaublichen Unterschied in dem Leben von einem Menschen. Und manchmal ist es einfach nur der Samen. Und der Samen in diesem Video, der ist unglaublich simpel. Aber die Geschichte ist eine Geschichte, die das Leben verändert. Geniessen.
សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះតូឡាខ្ញុំកំពុងរស់នៅនឹងធំឡើងនៅក្នុងភូមិតូចមួយក្បែរក្រុងសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាការខ្ញុំនៅក្មេងឪពុករបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ចាកចោលខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ 10 ឆ្នាំ ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តគាត់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើហើយគាត់ក៏បានទុកខ្ញុំចោល
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឯកាមិនត្រូវបានគេស្រឡាញ់ការធំធាត់ឡើងដោយគ្មានឪពុកម្ដាយហើយរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ៊ំខ្ញុំមិនតែងតែមានភាពងាយស្រួលនោះទេក្នុងឆ្នាំ2016ខ្ញុំបានឈប់ទៅសាលារៀនព្រោះតែគ្មាននរណាម្នាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងនេះទេហើយខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ខ្លះខ្លះ
កាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ហើយបាល់ទាត់គឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលេងបាល់ទាត់សឹងតែរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំតែងតែរករបស់របរអ្វីមួយមកធ្វើជាបាល់ដ
ោយដែលខ្ញុំមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញបាល់ហើយក៏គ្មានឪពុកម្ដាយណាម្នាក់ធ្វើរឿងនេះសម្រាប់ខ្ញុំដែរទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់អ៊ំខ្ញុំក៏គ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់មានតែលុយសម្រាប់អាហារការធំធាត់ឡើងក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនតែងតែមានភាពងាយស្រួលទេប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំពោះមាននរណាម្នាក់ផ្ដល់កន្លែងឲ្យខ្ញុំរស់នៅនិងអាហារហូបចុក
ថ្ងៃមួយមានបុគ្គលិករបស់អង្គការ ISM ម្នាក់គាត់បានមកមើលថែអ្នកភូមិហើយគាត់ក៏បានចូលមកកាន់ខ្ញុំគាត់ក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តមកកាន់ខ្ញុំហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលមាននរណាម្នាក់មកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយមកផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមកកាន់ខ្ញុំតបមកមានឡានធំពណ៌ក្រហមមួយដែលតែងតែមកយកក្មេងជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ដើម្បីនាំក្មេងទៅ ICS Campus
ហើយប៉ុណ្្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្បីតែឡានក៏មិនគិតថ្លៃខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីឡានឥតគិតថ្លៃហេតុអ្វីមាននរណាម្នាក់បង់លុយថ្លៃឡានសម្រាប់ខ្ញុំហើយដែលត្រូវមកយកពួកយើងពួកគេថែមទាំងរៀបចំអាហារហើយនិងលបាញ់លេងនៅអង្គការ ICLនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដល់មានកិត្តិយសបំផុតដែលខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់មាន
ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកក៏មានបុគ្គលិក ISM ម្នាក់គាត់ចូលមកកាន់ខ្ញុំហើយក៏បានសួរខ្ញុំថាតើចង់ខ្លាយទៅជាជំនួយការគ្រូបង្វឹកដែរឬទេហើយបន្ទាប់ពីនឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលគាត់សួរនៅពេលដែលគាត់ឃើញទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំចង
់ជីវិតរបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែបុគ្គលិកអង្គការ ICL និងឡានពណ៌ក្រហមខ្ញុំទទួលបានឱកាសការងារនិងសូម្បីតែអ្វីៗផ្សេងច្រើនទៀតខ្ញុំបានឃើញមិត្តភ័ក្តិថ្មីថ្មីនិងសូម្បីតែគ្រួសារ ICL ដ៏ធំមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់នៅអង្គការ ICL ហើយបានក្លាយទៅជាបុគ្គលិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននេះ
ដល់ពេលដែលខ្ញុំបានឃើញឡានក្រហមមួយនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹម
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មេងៗជាច្រើននឹងមានឱកាសដូចជារូបខ្ញុំដែរចូលរួមជាមួយអង្គការ ICF ដើម្បីជីវិតសប្បាយរីករាយនិងរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់និងមើលឃើញពីតម្លៃនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយឡានពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកយើងនៅទីនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរគុណ
so wunderbar die geschichte vom Tola zu sehen so einen einfachen truck hat ihm freud und hoffnung gegeben. Und was ist wenn du eben die freud und die hoffnung nicht mehr hast und ich möchte euch erzählen wie es mir gegangen ist während der ganzen corona zeit und zwar habe ich ein foto von unserer familie gebracht noch ein Kimo. Sie sind 20 und 18. Der Kimo macht hier in Luzern die Lehre bei der Schifffahrtgesellschaft. Und vor einem Jahr haben wir sie hier angebracht in die Schweiz. Sie haben ihre Lehre angefangen und Noah macht ein Studium. Sind dann allein retour geflogen. Und es war einfach mega ruhig im Haus. Und ich habe gemerkt, die Kinder fehlen mir. Ich bin leidenschaftlich gerne als Mami. Ich habe es geliebt, wenn die Kinder eine Party gemacht haben. Und habe aber auch immer so ein Hintertürchen offen gehabt, wenn sie ein Problem haben, fliege ich dann halt in die Schweiz. Heutzutage ist es keine Möglichkeit. Es war einfach, einfach in 24 Stunden wäre in der Schweiz. Ich habe ihnen aber immer gesagt, wenn ihr Liebeskummer habt, kommt es Mami nicht retour. Wenn ihr Probleme habt in der Schule, im Studium, dann komme ich heim. Als dann nach dem Lockdown war, ist mir eben das Hintertürchen auch zugegangen. Viele von euch wissen auch, dass Mami von Andy schwer krank war. Wir haben nicht gewusst, ob wir sie jemals noch sehen werden. Die Grenzen sind zu. Und in mir hat angefangen, eine Panik zu starten. Meine Kinder nicht bei mir, meine Schwiegermami fest krank. Ab und zu bin ich einfach ohnmächtig geworden oder habe angefangen zu hyperventilieren. Ich bin dann mit einem Arzt von der Schweiz mein Blut am Testen und habe gemerkt, ich habe einen massiven Mangel an Vitaminen und ich brauche medizinische Hilfe. Die hat es leider in Kambodscha nicht gegeben. Und so habe ich gemerkt, wie alles, was wir erlebt haben, mit so einem Mann verheiratet sein, der einfach immer positiv und schon immer einen Schritt vorwärts gehen kann, dass meine Welt immer kleiner geworden ist. Ich habe gemerkt, dass der Lockdown etwas mit mir macht. Ich habe zu Gott geschrien, Jesus, lass mich Kind sehen, lass mich meine Schwiegermami noch einmal sehen. Lass mich medizinische Hilfe können bekommen. So bin ich dann, als die Grenzen wieder ein bisschen sich geöffnet haben, in 3 Tagen hier in die Schweiz gekommen und habe einfach gemerkt, schau, jetzt musst du mit dem ganzen Schmerz, den du hast, so bald von Jesus gehen. Ruhe suchen, klar, deine Familie noch sehen und einfach einmal zugeben, dass meine Seele am Brüllen ist. Und das war nicht so einfach. Ich bin einen Monat allein in die Berge gefahren. Und halte mal einen Monat mit dir allein aus. Das ist nicht so einfach. Einfach mit all diesen Gedanken, mit all dem Einfluss, der immer kommt, mit dem Schreien von dem Herz, das einfach wehtut. Ich bin ein Leiter von einer riesen Organisation und innerlich bin ich am Verkümmern gewesen. Ich bin durch die Berge gestampft. Ich habe immer wieder ein Lied gehört und das eine Lied ist mir in den Sinn gekommen. Gott, du bist gut. Du bist der gleich in der Vergangenheit, in der Gegenwart und jetzt. Du bist treu gewesen und du wirst mich nie verlassen. Und ich habe diesen Satz von Verheißungen immer und immer und immer wieder hören, weil meine Seele hat etwas anderes gesagt. Aber ich weiss, wer mein Gott ist. Ich weiss, dass er Gutes hat mit mir vor. Und manchmal müssen wir einfach die Zeiten, wenn es schwierig ist, aushalten. Und nicht gerade aufgeben. Und durch dunkle Täler durchgehen. Und im Moment vielleicht noch kein Licht sehen. Aber ich weiss, Jesus führt mich auf die saftige Wiese. Und das habe ich erleben in dem Monat von der Einsamkeit. Ein Monat, wo ich täglich zu Jesus geschrien habe. Jesus, es macht weh. Es ist schwierig. Andy war in Kambodscha, ich bin hier in der Schweiz. Die Mami ist vom Andy Dezistin gestorben. Sie durfte zu Jesus heimgehen, für das, was sie gekämpft hat, ihr ganzes Leben. Für das, was sie eingestanden ist, zu dem hat sie gehen können. Es ist für uns als Familie eine Erleichterung, weil sie ist schwer krank war, sie zu sehen, dass sie den Lauf vollendet hat. Und es ist wiederum eine sehr tiefe Trauer. Weil sie war die Seele von der Familie. Sie war genauso wie ich eine leidenschaftliche Mutter. Und ich glaube, wenn wir eben mit uns auseinandersetzen und wissen, wer aber Gott ist und den Schmerz aushalten, können wir Grosses vollenden oder verbringen. Weil Gott ist der, was durch uns macht und nicht mir. Wenn die Seele etwas anderes sagt, Gott kann es aber. Und ich möchte am Ende aber auch Danke sagen, dass du mich freigesetzt hast, einen Monat allein zu sein. Ich habe meine Biografie auch noch aufgeschrieben in diesem Monat. Dass du mich freigesetzt hast als Frau und gesagt hast, nein, Sopel, nimm dir die Zeit, das ist wichtig, dass du kannst wachsen wiederum. Danke vielmals und ich gebe dir das Mikrofon wieder.
Danke. Ja, bleib doch gerade da. Lass uns doch halt zusammen für einen Moment aufstehen. Wenn Gott uns führt, dann versorgt er auch. Und ich will mit diesem Bibelvers schliessen, der eine Verheißung ist für unser Leben.
immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Lass uns das zu einem Gebet machen heute Morgen. Wo auch immer wir eine Not haben, Gott, das ist eine Möglichkeit, wo du uns versorgst. Wo auch immer wir allein uns fühlen, nicht würdig, kraftlos, vielleicht hoffnungslos, da sind wir in dieser Wüste, wo du versprichst, dass du uns wirst versorgen. Dass du mit uns nicht nur bist, sondern uns auch wirst Gesundheit und Kraft geben und Weisheit und Zuversicht und neue Hoffnung. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dürfen diese Verheißung in Anspruch nehmen. Und das wiederum, das löst das Lob aus, das wir dir geben. Gott, du gibst, du führst. Und wo du uns anführst, da tust du uns auch versorgen. Und ich hebe mich fest, zusammen mit der Soppel, zusammen mit allen, die jetzt das hören. Wir heben uns fest an dieser Verheißung von Gott. Dass wenn du führst, du uns auch versorgst. In dieser Wüste, wo wir sind, gibst du uns, was wir brauchen. Und ich heb mich fest an dieser Verheißung. Genau in dieser Zeit, die wir so dringend brauchen. Lass uns hineingehen in den Song miteinander. Als einfach, ja Jesus, dir geben wir das Lob, dir geben wir alles, weil du bist der, der das Versprechen hebt. Amen.